SWR 2 aktuell.
Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Das Umweltbundesamt fordert die Streichung von umweltschädlichen Subventionen in Milliardenhöhe. Was ist da sinnvoll und was ist möglich? Das frage ich im SWR-Tagesgespräch die Energie- und Klimaexpertin des IFO-Instituts Karin Pittel. Wie kommt es, dass die Corona-Infektionen in Italien deutlich geringer sind als bei uns? Auch dieser Frage gehen wir nach. Außerdem der Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien eskaliert. Das sind einige der Themen in der kommenden halben Stunde. Die voraussichtliche Ampelkoalition will ja als Klimaregierung antreten. Zu ihren Aufgaben könnte auch der Abbau von Steuervergünstigungen gehören, und die gibt es in sehr vielen Bereichen, nicht nur in der Automobilindustrie. Viele dieser Subventionen sind nicht nur umweltschädlich, sie kosten der öffentlichen Hand einen zweistelligen Milliardenbetrag. Das Umweltbundesamt fordert jetzt einen Stopp dieser Steuerprivilegien, Carsten Zumack berichtet.
Ob Agrardiesel, Kerosin oder Fleischkonsum, viel zu oft würden nach wie vor finanzielle Vergünstigungen in klimaschädliche Produktions- und Verhaltensweisen fließen, kritisiert der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner. In einer neuen Studie listet seine Behörde allein für das Jahr 2018 umweltschädliche Subventionen von mehr als 65 Milliarden Euro auf, ein neuer Rekordwert. Das sei mit Blick auf die Klimaschutzziele paradox.
Diese Subventionen, diese umweltschädlichen Subventionen, sind genau solche Bremsklötze, die deswegen abgeschafft gehören. Sie konterkarieren die Instrumente der Umwelt- und Klimapolitik. Sie machen Umwelt- und Klimapolitik teuer. Sie sind teuer für Bürgerinnen und Bürger. Und sie sind oft nicht nur umweltschädlich, sondern auch sozial ungerecht. Diese Subventionen sind aus der Zeit gefallen.
Fast die Hälfte der kritisierten finanziellen Unterstützungen entfällt auf den Verkehrsbereich. Hier sind der Behörde unter anderem Steuervergünstigungen für Pkw und Agrardiesel sowie Kerosin und das Steuerprivileg für Dienstwagen ein Dorn im Auge. Und auch bei Landwirtschaft und Ernährung sieht der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner dringenden Reformbedarf.
5,3 Milliarden Euro werden dafür eingesetzt, den Konsum von tierischen Lebensmitteln zu vergünstigen, also mit einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz zu versehen. Und wir raten dazu, diese Begünstigung abzubauen und stattdessen diese Mittel dafür einzusetzen, von einer klimaschädlichen Ernährungsweise, nämlich dem hohen tierischen Konsum, umzuschalten auf eine stärker pflanzlich basierte Ernährungsweise. Das ist gesundheitsförderlich und hilft zugleich dem Klima weiter.
Darüber hinaus müsse überdacht werden, ob die Industrie wie bisher per Gießkanne von Energieabgaben befreit wird. Alles in allem fordert das Umweltbundesamt einen grundlegenden Umbau der deutschen Subventionspolitik.
Bis zu 50% der umweltschädlichen Subventionen, die wir aufgelistet haben, die wir in der Größenordnung von 64 Milliarden Euro sehen, etwa 50% können in dieser Legislatur abgebaut werden oder ökologisch umgestaltet werden. Das ist eine Menge Geld. Diese Mittel können dann eingesetzt werden für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz und auch für soziale Belange.
Die neue Bundesregierung könne auf diese Weise international Vorreiter für den Abbau umweltschädlicher Subventionen werden, wünscht sich das Umweltbundesamt.
Das Amt fordert den Stopp von umweltschädlichen Subventionen. Aus Berlin war das Carsten Zumack. Wir bleiben beim Thema Subventionen und blicken nochmal auf die Umwelt- und Klimaaspekte, und zwar im SWR-Tagesgespräch mit Professorin Karin Pittel vom IFO-Institut. Sie ist Expertin für Energie, Klima und Ressourcen. Frau Pittel, die Forderungen nach dem Abbau von Subventionen, die gibt's ja schon ewig. Warum ist da nicht schon längst was passiert?
Da ist schon einiges passiert. Also die Subventionen sind durchaus schon zurückgegangen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel aus der Kohle Produktion selber auch ausgestiegen sind. Und die größten Batzen, die als Subventionen vom Umweltbundesamt, aber eben auch zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds so bezeichnet werden, sind im Prinzip zu geringe Besteuerung, Bepreisung von zum Beispiel Emissionen aus fossilen Energieträgern.
Mhm. Man hat vor Augen immer die Autoindustrie, zum Beispiel auch mit der dicken Dienstwagenflotte. Wer verhindert denn den Subventionsabbau? Ist das die starke Autolobby?
Das ist nicht nur die starke Autolobby, das sind ja im Prinzip Dienstwagen, die von ganz vielen verschiedenen Arten von Gewerbe nachher auch genutzt werden. Und was gleichzeitig natürlich auch ein Anreiz für die Mitarbeiter ist, quasi wie eine Art impliziter Bonus. Das heißt also, aus der Wirtschaft ist da natürlich ein geringes Interesse dran, dieses Privileg tatsächlich abzuschaffen.
Hm. Privileg kann man auch für das Wort Subventionen verwenden. Die Subventionen stützen ganze Geschäftsmodelle, Sie haben es ja eben schon angedeutet, ganze Industrien. Wenn die Subventionen wegfallen, wie schwer würde es denn die betroffenen Branchen tatsächlich schädigen?
Es würde, ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Es würde eben nicht nur die Branchen schädigen, es würde auch natürlich bei durchaus Konsumenten, also bei Bürgern, die Kosten erhöhen, weil ganz große Teile der ja knapp so 50 bis 60 Milliarden werden in der Regel ausgewiesen an umweltschädlichen Subventionen, an klimaschädlichen Subventionen. Ein ganz großer Teil davon betrifft eben zum Beispiel auch eine Vergünstigung von Diesel gegenüber Benzin. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur die Wirtschaft trifft, aber natürlich auch, also zum Beispiel die Landwirtschaft, LKW-Flotten, also der Schwerverkehr ist natürlich betroffen, auch teilweise der Flugverkehr wird entlastet, was Energiesteuern angeht. Also da ist eine ganze Menge und das würde natürlich schon zusätzlich zu den CO2-Preisen, die wir jetzt ja auch erheben, noch eine weitere Belastung darstellen.
Ist das denn überhaupt so einfach? Kann man denn umstrittene Subventionen einfach so abschaffen?
Ja, kann man schon. Also rein technisch kann man das schon. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind eher die wirtschaftlichen Folgen, die tatsächlich auch abzuschätzen und sich dann auch zu überlegen, warum überhaupt bestimmte Subventionen eingeführt wurden. Also jetzt ein Beispiel, was immer wieder kritisiert wird auch, ist, dass zum Beispiel Erdgas und auch Erdöl zum Heizen wesentlich geringer besteuert werden als zum Beispiel Diesel und Benzin. Und das hat man natürlich unter anderem auch aus sozialpolitischen Gründen gemacht. Weil eben die Heizmittel, die Energieträger, die zum Heizen verwendet werden, nicht so teuer sein sollten. Das heißt also, wenn man diese Subventionen abschafft, dann muss man sich natürlich überlegen, wie trifft das die betroffenen Haushalte und muss ich möglicherweise einen anderen Ausgleich bei denen schaffen, die sich sonst zum Beispiel eben Heizung nicht mehr leisten können.
Also wenn einige Subventionen aus heutiger Sicht keinen Sinn oder wenig Sinn machen, was sollte man denn vernünftigerweise eher subventionieren? Welche Chancen hätte denn die neue Regierung in dieser Richtung?
Wenn man sich die Liste anschaut, was wir alles erreichen müssen, eigentlich schon in den nächsten 10 Jahren im Klimaschutzbereich, dann würde es natürlich sehr viel Sinn machen, zum Beispiel Umstellungen im Industriebereich, wo wirklich neue Technologien eingesetzt werden müssen, die zum Teil noch nicht wirklich erprobt sind auf Märkten, sowas stark zu fördern. Dort zu fördern, wo momentan die CO2-Preise noch nicht ausreichende Anreize liefern, um tatsächlich umzusteigen. Oder auch in strukturschwachen Gegenden, zum Beispiel stärker auf Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, auf intelligente Konzepte dort zu setzen. Also im Prinzip hinzukommen dazu, dass sowohl für die Industrie als auch für die Bürger tatsächlich Alternativen zur Verfügung stehen, sodass eben dann tatsächlich auch umgestellt werden kann von energieintensiven Produktionsmethoden, Konsummustern auf weniger energieintensive beziehungsweise eben weniger emissionsintensive.
Schauen wir doch mal auf die Rolle der Steuern. Die Energie wird in Zukunft deutlich teurer. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie Verbraucher auf der anderen Seite entlastet werden können. Sie haben ja schon ein paar vorgestellt oder es gibt zum Beispiel auch das Klimageld. Was halten Sie denn für sinnvoll?
Also ich würde mich erstmal für eine Abschaffung der EEG-Umlage tatsächlich auch aussprechen. Das entlastet auch einkommensschwächere Haushalte stärker, weil die eben doch einen höheren Anteil ihres Einkommens für Strom ausgeben. Klimageld pro Kopf ist eine andere Alternative. Das muss man sich im Prinzip überlegen. Die Verteilungswirkungen auf ärmere, reichere Haushalte sind ähnlich, wenn man da einen Pro-Kopf-Betrag pro Person zahlt. Allerdings ist der administrative Aufwand nicht zu unterschätzen. Und gleichzeitig wäre es natürlich so, dass wenn man die EEG-Umlage abschafft, das einiges vereinfachen würde. Das heißt also Bürokratiekosten senken würde. Mhm. Also das sind zwei der meistdiskutierten Optionen. Man kann natürlich auch tatsächlich so ein Klimageld dann nicht wirklich gleich pro Kopf ausgestalten, sondern eben tatsächlich auch staffeln nach Einkommen. Das ist ja auch in der Diskussion.
Sagt Karin Pittel vom IFO-Institut. Sie ist Expertin für Energie, Klima und Ressourcen. Und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Und auch der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann sieht Handlungsbedarf. Er würde gerne die Steuerprivilegien bei Dienstautos einschränken.
Das Dienstwagenprivileg, so wie es jetzt gestaltet ist, umweltschädlich, aber auch nicht sozialverträglich. Je teurer und größer das Auto, es kann auch ein umweltschädiges sein, desto mehr kann man das absetzen. Und ich glaube, auch das muss so verändert werden, dass man nur noch klimafreundliche Autos absetzen kann und auch nicht ewig teure, sondern solche, die besonders günstig sind. Und wer ein teures Auto fahren will, der muss es dann selber bezahlen.
Fordert der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann. Das fühlt sich langsam an wie ein Déjà-vu. Herbst und Winter stehen vor der Tür. Die Corona-Zahlen gehen wieder stramm nach oben. Es gibt wieder vermehrt Todesfälle in Altenheimen. Die Diskussion um neue Einschränkungen geht auch wieder los. Manch einer fordert sogar eine Impfpflicht in Deutschland, was aber derzeit fern jeder Vorstellungskraft scheint. Tatsache, die Inzidenz liegt deutschlandweit mittlerweile bei 130, trotz der Maßnahmen, die viele mittlerweile unerträglich finden. Was aber tun, außer eben impfen? Und da hapert's nach wie vor wegen zahlreicher Impfgegner. Eine Forsa-Umfrage hat nach den Gründen gefragt.
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich Menschen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Zwei Gründe werden aber von Nichtgeimpften besonders häufig genannt. Die meisten von ihnen glauben, dass die Impfstoffe nicht genügend erprobt sind. Das geben rund 3/4 an. Sie befürchten Langzeitfolgen. Zum anderen zweifeln viele daran, dass die Impfstoffe wirken. Auch der Druck von außen spielt für Ungeimpfte eine Rolle. Generelle Impfgegner machen laut der Umfrage nur einen kleinen Teil aus. Rund 5% lehnen Impfungen grundsätzlich ab oder haben Angst vor ihnen. Was könnte Ungeimpfte dazu bewegen, sich doch gegen Corona impfen zu lassen? Glaubt man den Antworten der Befragten, könnte ein neuer Impfstoff, der auf einem klassischen Wirkprinzip beruht, ihre Impfbereitschaft erhöhen. Mehr Druck etwa durch 2G-Regelungen oder dadurch, dass Corona-Tests selbst bezahlt werden müssen, wird hingegen laut Umfrage nicht dazu führen, dass die Impfbereitschaft steigt. Die Untersuchung zeigt, dass sich die Ungeimpften in ihren Einstellungen stark von der Gesamtbevölkerung unterscheiden. Mindestens 3/4 der Nichtgeimpften sind der Ansicht, dass die Medien einseitig über Corona berichten und nicht alle Stimmen aus der Wissenschaft Gehör finden.
So die Ergebnisse der Forsa-Umfrage. Auch der Chef der Ständigen Impfkommission Mertens hat keine Antwort auf die hohe Zahl der Ungeimpften bei uns.
Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie man mehr oder noch bessere Werbung machen kann, aber auf jeden Fall sind zwei Dinge jetzt wichtig. Zum einen die Boosterimpfung bei den über 70-Jährigen. Und natürlich gilt weiterhin die Aussage, dass gerade die 18- bis 59-Jährigen sich möglichst vollständig impfen lassen sollten. Und da haben wir jetzt ja, wie wir gerade wieder erfahren haben, auch aus der Umfrage ein Problem. Nun, wie man das lösen kann durch weitere Überzeugung und Information, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Markus Wenig. Soweit STIKO, Steff Mertens. So, jetzt bin ich hier rumgerutscht. Die sogenannte Herdenimmunität gegen Corona in Deutschland ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, es geht rasant aufwärts mit den Corona-Infektionszahlen. Am meisten betroffen sind jüngere Menschen und die Alten und Kranken. Abschreckendes Beispiel ist das Seniorenheim in Osthofen in Rheinhessen. Dort hatten sich etwa 100 Bewohner mit Corona angesteckt. Inzwischen sind 10 davon gestorben. Was hat das mit den Betreuern gemacht? Meine Kollegin Ilona Hartmann konnte mit einem von ihnen reden.
Ja, also ich würde sagen.
So, und es ist natürlich auch entsprechend der Beitrag verrutscht. Aber das ist kein Problem. Dem haben wir hoffentlich sofort. Jetzt.
Markus Weniger ist ein junger Mann mit einem freundlichen Lächeln und an seinem Beruf hängt er ganz offensichtlich mit ganzem Herzen. Die letzten Wochen, als im Haus Jakobus immer mehr Menschen erkrankten, waren für ihn eine richtig harte Zeit. Allein schon, weil plötzlich alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Zimmern bleiben mussten.
Das, was die Altenpflege meines Erachtens nach eigentlich ausmacht, so dieses Zusammensein und das Genießen können vom Alltag, das kam da halt zu kurz. Ja, also es war eine andere Arbeitsbedingung. Es war von Zimmer zu Zimmer. Es war sehr funktionslastig, würde ich sagen. Es ist natürlich belastend.
Natürlich gehört es in seinem Beruf dazu, Menschen sterben zu sehen, sagt der 30-Jährige. Aber diesmal war es anders.
Der Unterschied dazu ist, glaube ich, dass es halt so geballt kam und so auf einmal. Man kennt die Menschen ja nicht nur hier von der Einrichtung. Es gibt natürlich auch welche, die jetzt hier leben, die man vorher auf dem Markt getroffen hat als Beispiel. Ja, ich meine, wir leben hier in Osthofen, das ist keine Großstadt. Natürlich kennt man dann auch einige und es ist nie einfach, einen Menschen gehen zu sehen.
Einige der Verstorbenen kannte der Pfleger gut, sie waren ihm ans Herz gewachsen, so wie eine ältere Dame, die kurz davor stand, ihren 100. Geburtstag zu feiern.
Man freut sich ja da im Vorfeld, bald 100, ist ja immer ein schönes Ereignis, und da war ich schon sehr erschrocken, ja, weil Wochen vorher habe ich sie natürlich noch lebhaft gesehen und es war die Freude noch in den Augen zu sehen, und ich kam dann in den Dienst und dann hieß es, ja, die Dame ist verstorben, da ist es schon auch passiert, dass man dann mal ein Tränchen vergießt.
Und solche Geschichten bleiben im Kopf. Die nimmt man mit nach Hause, sagt Markus Weniger. Wie er es schafft, trotzdem immer positiv zu bleiben. Ihm helfen sein Glaube, seine Familie und sein Beruf.
Ja, ich denke, da gehört ein bisschen Übung dazu. Aber wir Pfleger arbeiten mit Herz und machen das, um den Menschen zu helfen. Und das geht einem ja nicht verloren, auch wenn die Situation schwierig ist. Und im Endeffekt hat mir geholfen, mir immer wieder zu sagen, warum ich das eigentlich tue.
SWR-Reporterin Ilona Hartmann hat einen Pfleger im Altersheim Osthofen getroffen. Vor diesem Hintergrund lohnt sich auch ein Blick nach Italien, das zum Beginn der Pandemie besonders hart getroffen war. Aber die landesweite Inzidenz liegt heute dort bei gerade mal 40,1. Elisabeth Pongratz in Rom, wie schaffen das die Italiener, die Zahl so weit unten zu halten? Was machen die anders?
Ja, also ich würde sagen, die Regierung, die jetzt gerade am Ruder ist, also unter Ministerpräsident Draghi, die ist im Februar eben ins Amt gekommen. Und da war ganz klar das Ziel, das hat Draghi auch formuliert, impfen, impfen, impfen. Am Anfang gab es ein bisschen organisatorische Probleme beim Impfen, aber an vielen Orten war es möglich. Also die Menschen konnten zu Impfzentren gehen, aber auch in Apotheken, zu den Hausärzten relativ früh. Und dann wurde auch ein Sonderkommissar, ein neuer eingesetzt, der aus dem Militär kommt, ein General, und der hat es relativ erfolgreich durchgesetzt. Und daneben gab es immer wieder Anreize auch für die Menschen, sich impfen zu lassen, beispielsweise im Urlaub. Da konnte man dann auch die zweite Dosis sich geben lassen. Da war das Ziel eben im September, wenn alle wieder nach den langen Sommermonaten zurückkehren, entweder in die Schule oder den Arbeitsplatz, dass also die meisten sicher zurückkehren können. Da hat man auch ein bisschen was an den Gesetzen geändert. Also das wurde dann möglich. Und das Wichtigste, würde ich sagen, ist der grüne Pass. Der grüne Pass, das ist der Corona-Nachweis, dass man geimpft, getestet oder eben genesen ist. Diesen grünen Pass hat Italien immer mehr ausgeweitet. Am Anfang, so ja, im August, da hat man es noch für die Restaurants innen gebraucht oder für Theater, Kinos. Dann eben auch in den Fernzügen, und seit dem 15. Oktober braucht man das sogar am Arbeitsplatz. Und man kann sich natürlich testen lassen, aber das Ziel war eben eigentlich die Impfquote.
Aber impfen, impfen, impfen heißt es bei uns ganz genauso. Es gibt auch den Covid-Pass. Trotzdem gibt es bei uns viele Impfgegner. Sind denn die Italiener eher für die Impfung empfänglich? Vielleicht auch wegen der Erfahrungen zu Beginn der Pandemie, Stichwort Bergamo?
Also das spielt sicher eine große Rolle, dieses Trauma von Bergamo, wenn wir die Bilder eben nochmal uns in Erinnerung rufen, also die Militärkonvois, die in der Nacht die Leichen abtransportieren mussten, weil eben so viele an dem Virus gestorben waren. Das ist etwas, was sich ins, würde ich mal sagen, in das nationale Gedächtnis eingebrannt hat in Italien. Also aus diesen Erfahrungen heraus haben viele Menschen, glaube ich, verstanden, wir müssen dieses Virus bekämpfen, wir wollen da wieder raus, wir wollen das nicht nochmal erleben.
Insgesamt klappt das in Italien offenbar ganz gut. Lässt sich so ein Modell denn auch auf Deutschland übertragen, oder ist es eine italienische Spezialität mit den Schilderungen, die Sie eben schon getan haben?
Ja, ich glaube, da spielt vieles mit rein. Also ein wichtiger Grund ist sicher, dass im Februar diese Regierung eingesetzt wurde. Weil kurz zuvor, also da ging es wirklich politisch hier drunter und drüber. Ich glaube, das war ganz wichtig, weil auch viele Italiener darauf gewartet haben, dass da eine Regierung ist, die ihnen hilft. Also die eben wirklich das Land aus der Pandemie führt. Das war ganz entscheidend oder ist entscheidend, dass eben es nicht so viele Widerstände gibt und nicht so viele harte Widerstände.
Zur Corona-Politik in Italien war das Elisabeth Pongratz. Brexit-Abkommen. Welches Brexit-Abkommen? Der Vertrag zwischen der EU und Großbritannien wird von den Briten maximal flexibel ausgelegt. Das zeigt sich jetzt auch beim Streit um Fischereilizenzen. Seit jeher fischen französische Fischer in britischen Gewässern, und zwar vor der Kanalinsel Jersey. Doch seit Großbritannien nicht mehr EU-Mitglied ist, verwehren britische Behörden ihnen die Erlaubnis dazu. Frankreich will nun nicht mehr länger zuschauen und droht mit Vergeltungsmaßnahmen. Wie die aussehen, weiß Frankreich-Korrespondent Sabine Wachs.
Nach gut 10 Monaten heftigen Streits zwischen Paris und London um Lizenzen für französische Fischerboote, vor allem vor der britischen Kanalinsel Jersey, hat Frankreichs Meeresministerin Annick Girardin gestrichen die Nase voll. Im Interview mit dem Radiosender RTL kündigte Girardin Maßnahmen an, sollte London nicht bis zum Wochenende die rund 100 ausstehenden Fischereilizenzen an französische Fischer vergeben. Wir verschärfen dann unsere Zollkontrollen für alle britischen Produkte, die in unseren Häfen ankommen. Abgesehen davon werden wir britischen Booten verbieten, ihren Fisch in französischen Häfen auszuladen. Die Briten bringen ihren Fisch zur Weiterverarbeitung nach Frankreich und von dort aus werden die Produkte nach ganz Europa geliefert. Ab dem 2. November ist damit erst einmal Schluss. Natürlich, sagt Girardin, habe das auch Konsequenzen für französische Fischverarbeitungsbetriebe. Das nehme Frankreich allerdings in Kauf, denn es gehe jetzt erst einmal darum, die eigenen Fischer zu schützen. Rund die Hälfte ihres Umsatzes machen normannische und bretonische Fischer vor den britischen Kanalinseln, vor allem vor Jersey. Ein wichtiger Wirtschaftszweig für diese Regionen im Norden Frankreichs, an dem die Existenz vieler Menschen hängt, sagt Stéphane Pinto, selbst Fischer und Bürgermeister des kleinen Örtchens Ambleteuse nahe Boulogne-sur-Mer. Ich hoffe, dass ich mein neues Boot im nächsten Jahr einsetzen kann. Wenn ich keine Lizenz bekomme, kann ich den Kahn verschrotten. So einfach ist das. 4 Familien wären dann arbeitslos, allein in meinem Betrieb. Von den vielen anderen rede ich gar nicht. Seit Jahren fährt Panto mit seinem Boot raus vor die britischen Kanalinseln. Laut Brexit-Abkommen dürfte er dort eigentlich auch weiter fischen. Die britische Regierung macht allerdings weitere Auflagen. Alle Fischer müssen nachweisen, dass sie mit ihren Flotten schon zwischen 2012 und 2016 in britischen Gewässern gefischt haben. Viele Boote dieser Flotten wurden aber erst nach 2016 zugelassen und diesen Booten werden die Lizenzen verweigert. Die Dinge sind klar, sagte bereits am Mittwoch Frankreichs Regierungssprecher Gabriel Attal. Wir lassen es nicht zu, dass Großbritannien das Brexit-Abkommen mit Füßen tritt. Noch, sagt Ministerin Girardin, sei Frankreich in Kontakt mit den britischen Behörden. Eine Reaktion auf die jetzt konkreten Drohungen gab es allerdings bisher nicht. Die Briten sagen uns immer wieder nur, dass sie die Lizenzverfahren technisch prüfen und bearbeiten und dass schon alles wieder ins Lot kommen wird. Und ich sage, okay, aber bitte vor dem 2. November. Denn sonst tritt erst einmal der Importstopp für britischen Fisch und Meeresfrüchte in Kraft. Und sollte sich dann nichts bewegen, droht Frankreich damit, die Energiepreise für die Kanalinsel Jersey drastisch zu erhöhen. Denn die Insel, die rund 30 Kilometer vor der Küste der Normandie liegt, wird von Frankreich aus über Unterseekabel mit Strom versorgt.
Und nochmal zurück nach Baden-Württemberg. Ob Handwerk, Industrie oder Gesundheitsbranche, überall werden Fachkräfte gesucht. Dass zu wenig Nachwuchs da ist, das liegt unter anderem auch an Engpässen in den Berufsschulen in Baden-Württemberg. Weil dort Lehrer fehlen, können sie Schülerinnen und Schüler nicht ausreichend auf Prüfungen vorbereiten. Der Berufsschullehrerverband schätzt, dass in der nächsten Zeit 150 bis 300 Lehrkräfte fehlen werden, und zwar pro Schuljahr. Wie wirkt sich das aus und was ist zu tun? Christian Susanka aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Es muss die Leitung zu der Sicherung sein oder so.
Nee, das macht ja keinen Sinn.
Niklas Dürenberg und Matteo Mankel beugen sich über einen Schaltplan. Hinter den beiden auszubildenden Kfz-Mechanikern steht ein Lastwagen mit kaputter Klimaanlage. Fehlersuche ist angesagt.
Überlege den Weg nochmal von eurem X-Stecker zum Kompressor. Nochmals überlegen.
Adalbert Kolb, seit 27 Jahren Berufsschullehrer, erklärt, wie wichtig solche Momente in der Ausbildung sind. Hier in der Werkstatt der Berufsschule in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis gebe es genügend Raum, Fehler zu machen und daraus zu lernen, kreativ zu sein.
Das geht dann hier in den Stecker. Da ist die Leitung defekt oder hat eine Unterbrechung.
Der Geschäftsführer der Handwerkskammer Stuttgart, Thomas Höfling, weiß, wie wichtig solche Unterrichtseinheiten für Qualität in der Ausbildung sind und sieht Handlungsbedarf.
Ja, ich fordere ganz klar, dass wir ausreichend Berufsschullehrer haben, dass die jungen Menschen wirklich genug Lehrer vor sich haben, die mit Emotion, mit Leidenschaft das beibringen, was es nachher braucht im Handwerksberuf. Und B, dass wir tatsächlich in den Räumen Situationen finden, die diesem Jahr 2021 gerecht werden.
Auch das Kultusministerium in Stuttgart hat den Handlungsbedarf längst erkannt. Während in der Werkstatt der Schorndorfer Berufsschule an der Klimaanlage repariert wird, steht zur selben Zeit ein Stand des Kultusministeriums in der Fußgängerzone. Das Ziel, Quereinsteiger als Berufsschullehrer anwerben. Vor allem Senioren sollen hier sehen, dass eine Teilzeittätigkeit auch noch während der Rente möglich ist.
Werden angeschrieben und gebeten.
Immerhin, sagt der Vertreter des Berufsschullehrerverbands, aber ganz überzeugt ist Thomas Speck noch nicht. Seine Warnung: In den kommenden Jahren fehlen jedes Jahr 150 bis 300 Berufsschullehrer.
Wir hätten diese Stände schon vor Jahren gebraucht und wir brauchen sie auch die nächste Zeit. Man muss ständig dranbleiben an diesem Thema, denn wenn man den Vorausberechnungen vertraut, dann werden bei uns bis zum Jahr 2030 circa 2000 Lehrkräfte zusätzlich gebraucht, die so nicht absehbar sind. Und deswegen muss man dringend ständig fürs berufliche Lehramt werben.